Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
Ja, moin und herzlich willkommen zurück hier im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Joachim Hornegger. Er ist Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ursprünglich Informatiker, kümmert sich aber vor allem um die Schnittstelle von der Informatik zur Medizin. Einige Fragen, die wir hier drin behandeln, sind unter anderem sowas wie: Kann man mit künstlicher Intelligenz Krebs besiegen? Was kann künstliche Intelligenz ganz praktisch, was kann sie nicht? Warum haben wir hier in Deutschland so ein Problem damit, unsere Daten zu teilen, wenn wir es doch auf Facebook und so doch immer tun? Joachim schrieb auch einen Beitrag für unseren Band Arbeitswelt und KI 2030, der im Übrigen ja zwischenzeitlich auch veröffentlicht wurde. Und sein Beitrag heißt: Durch KI wird die Medizin effizienter, individueller und präventiver. Wahnsinnig spannendes Thema, sehr groß, und ich glaube, es ist uns hier ein bisschen gelungen, die wichtigsten Rahmenbedingungen davon einmal anzuteasern. Insofern wünsche ich dir viel Spaß, gute Unterhaltung und mach es gut. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Joachim Hornegger, und ich freue mich wahnsinnig, dass er dabei ist, weil er nämlich auch einen Beitrag geschrieben hat zu unserem Band Arbeitswelt und KI 2030. Lieber Joachim, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast nicht so viel Zeit davon über, deswegen erklär doch mal bitte kurz, wer du bist, was du machst und was dich mit dem Thema verbindet.
Ja, lieber Kai, herzlichen Dank für die Einladung, die ich natürlich sehr gerne angenommen habe. Mein Name ist Joachim Hornegger, ich bin von der Ausbildung her Informatiker und hatte, bevor ich Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wurde, den Lehrstuhl für Mustererkennung geleitet. Mustererkennung ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Wir beschäftigen uns in der Mustererkennung mit der Analyse von Signalen, also Bildern, Sprachsignale, EKG-Signale. Und mein Hauptanwendungsfeld war die Medizin. Und das ist auch genau der Grund, warum ich mich sehr schnell für einen Beitrag begeistern konnte. Denn ich hatte die Möglichkeit, über meine Arbeit zu schreiben im Bereich der künstlichen Intelligenz für die Medizin. Und in dem Beitrag selber beleuchte ich verschiedene Aspekte, wie die KI disruptiv auf die Medizin wirken kann. Also eine spannende Sache.
Auf jeden Fall. Also mega spannender Beitrag auf jeden Fall. Und ich denke auch ein Thema, was viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Also ich sag mal, jemand, der nicht aus der Medizin kommt und nicht aus der Informatik, kann sich vielleicht erstmal nicht vorstellen, wo ist denn da der Zusammenhang? Also magst du mal erklären, sozusagen für Eltern oder kleine Kinder vielleicht auch praktisch, was bedeutet das genau? Was heißt das, wenn du mit Signalen arbeitest?
Also in der Medizin werden ja verschiedenste Daten gesammelt. Neben den persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum oder vielleicht auch Symptome, die man benennt, wenn man zum Arzt geht, gibt es auch beispielsweise Röntgenaufnahmen. Jeder von uns hat schon mal eine Röntgenaufnahme vermutlich bekommen, und über die Röntgenaufnahmen hinaus gibt es noch Ultraschall als Modalität, um ins Körperinnere zu schauen, oder ganz moderne Verfahren, die Computertomographie oder die Kernspintomographie. Und all diese Daten, das sind ja ungeheuer viel Daten, die hier generiert werden, die eignen sich natürlich dafür, um mit Algorithmen, also mit dem Computer, verarbeitet zu werden. Und womit wir uns in der Mustererkennung beschäftigen, ist: Welche Information steckt denn in diesen Daten, und können wir diese Information so aufarbeiten, dass ein Arzt schneller zur Diagnose kommt, schneller Therapiemaßnahmen einleiten kann und das also deutlich effizienter machen kann als in der Situation, wo der Arzt sich die Daten selber von Hand anschaut, die analysiert und sichtet und sein ganzes Domänenwissen, das er im Studium gelernt hat, einsetzt. Hier macht es der Rechner, der hilft Ärzten quasi bei der Analyse dieser Datenmengen.
Okay, ja, das ist also natürlich perfekt, weil es gibt wahrscheinlich viele Krankheiten oder Krankheitsbilder auch, also Symptome, die ja vielleicht nicht so schnell erkannt werden von Menschen. Ne? Magst du mal ein paar Beispiele geben, worauf ist das am besten anzuwenden?
Zum Beispiel, wenn man so einen umfangreichen Computertomographie-Datensatz bekommt, ja, dann muss der Radiologe also wirklich eine große Anzahl von Bilddaten anschauen. Und jetzt, wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht, dann kann schon mal passieren, dass man das eine oder andere Detail nicht ad hoc erkennt oder vielleicht sogar übersieht. Und da hilft der Rechner natürlich schon sehr, sehr gut, indem er Bereiche identifiziert im Bild, wo ein Tumor beispielsweise, eine Metastase vermutet wird und der Arzt dann auf diese Bereiche explizit hingewiesen wird, beispielsweise durch eine Farbmarkierung. Und dann schaut man sich das genauer an, findet die Bereiche schneller und kann damit dann auch zuverlässiger und effizienter eine Diagnose durchführen. Oder jeder von uns kennt beispielsweise die Suchbilder. Ja, also man hat zwei Bilder und man muss die Unterschiede suchen. Wenn man jetzt die beiden Bilder aufeinander legt und im Computer voneinander abzieht, dann bleiben die Bildpunkte stehen, wo sich die beiden Bilder unterscheiden. Mhm. Und auch solche Techniken werden bei der Diagnostik angewandt, um beispielsweise zu schauen, wie hat sich ein Tumor über die Zeit hinweg entwickelt aufgrund der Therapie, inwieweit ist er kleiner geworden, inwieweit sind neue Metastasen entstanden. Also hier kann die Computertechnologie und die künstliche Intelligenz erheblich die Effizienz steigern und die Sicherheit von Diagnosen erhöhen.
Was praktisch bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einer schlimmen Diagnose bessere Aussichten auf eine gute Therapie zum Beispiel bekomme oder vielleicht sogar, dass vielleicht einige Krankheiten sogar geheilt werden können, die vorher gar nicht erkannt wurden, wird das dann dadurch praktisch erhöht?
Zum Beispiel, oder man kann auch mal darüber nachdenken, was passiert denn, wenn man die ganzen Bilddaten zur Verfügung hat und die Bilddaten über eine längere Zeit erfasst werden. Ich will beispielsweise ein konkretes Thema benennen, was wir bei uns hier im Universitätsklinikum Erlangen über viele Jahre schon untersuchen. Das ist der grüne Star, also die Glaukomerkrankung. Das ist auch eine Volkskrankheit. Sehr viele Menschen leiden unter dem grünen Star. Und wir haben hier in unserem Klinikum die umfangreichste Bilddatenbank für diese Erkrankung. Das heißt, wir haben Aufnahmen von Patientinnen und Patienten, die den grünen Star noch gar nicht ausgebildet haben und erst über die Jahre hinweg der grüne Star entsteht. Und aus diesen Zusammenhängen kann man mit Hilfe von Algorithmen auch mal schauen, wodurch unterscheiden sich denn die früheren Aufnahmen, wo diese Krankheit noch nicht bekannt war, von einem mittleren Augenhintergrundbild. Und mit Hilfe von Algorithmen kann man hier Dinge erkennen, die einem es erlauben, die Krankheit noch zu einem früheren Zeitpunkt zu diagnostizieren, als es aufgrund des medizinischen Standardwissens möglich ist. Das heißt, die Algorithmen und die Daten sorgen dafür, dass auch medizinisches Wissen generiert wird, das dann für die Diagnostik eingesetzt werden kann.
Wow. Also heißt praktisch, die Medizinerinnen und Mediziner bekommen sozusagen ein drittes Auge, könnte man sagen, aus der Maschine. Ihnen wird geholfen. Und gleichzeitig dann auch den Patienten.
Genau. Und vor allem, es wird auch Wissen generiert, weil man Bereiche erkennt mit Hilfe von Algorithmen, wo man sagt, an der Stelle unterscheiden sich schon die zukünftigen Patienten von dem mittleren Bild, das man üblicherweise vom Augenhintergrund hat. Und dann kann man dieses Wissen nutzen, um es zu validieren, wissenschaftlich zu evaluieren und vielleicht dann auch in Standarddiagnostikprozeduren einfließen zu lassen. Also an der Stelle haben wir ein Beispiel, wo die Computerwissenschaften auch der medizinischen Diagnostik sehr geholfen haben.
Ja, super Sache. Also das heißt, davon kann man eigentlich so jetzt als Patientin oder als Patient nur profitieren. Und jetzt hast du in dem Beitrag auch noch was beschrieben, was ich auch sehr, sehr interessant fand, nämlich, dass diese Sensordaten und auch die Daten generell ja auch nicht mehr nur im Klinikum aufgenommen werden können. Jetzt mal ganz kryptisch gesagt, heißt, man muss nicht mehr unbedingt, also klar, für ein Röntgenbild oder für ein CT, MRT muss man wahrscheinlich schon noch in die Klinik fahren. Aber na, unsere Geräte werden ja auch immer smarter. Ne? Das Buzzword dazu. Ja, was steckt dahinter?
Ja, nimm doch beispielsweise moderne Fitnessuhren. Ja, viele von uns haben ja so eine Fitnessuhr. Und diese Fitnessuhr zeichnet ja die verschiedensten Daten über deinen Körper auf. Zum Beispiel den Ruhepuls, den aktuellen Puls, die Herzratenvariabilität. Auch ein Hinweis dafür, wie gesund ein Mensch ist, dass die Herzrate sich sehr schnell anpasst an verschiedene Situationen. Oder man kann mit modernen Fitnessuhren auch schon ein EKG erfassen und Ähnliches. Und das heißt, an der Stelle ist man bereits in dem Bereich, wo man diese Technologie als Sportler beispielsweise einsetzt, um ein Monitoring zu machen seiner eigenen Performance. Die Kinder nutzen das, um beispielsweise auch ihren Herzschlag und Ähnliches zu monitoren und die Herzfrequenz zu erfassen. Und dann ist der Übergang hin zu einem Krankheitsmonitoring gar nicht mehr so schwierig. Wir kommen dann aus dem Fitnessbereich in einen Bereich, wo man als älterer Mensch beispielsweise diese Uhr auch nutzt, um gewisse Veränderungen zu erkennen, zu klassifizieren und dann auch Hinweise zu geben, so jetzt geh mal besser zum Arzt, lass das mal anschauen, da stimmt was nicht in deinem EKG, ohne die Menschen natürlich zu beunruhigen. Also da erschließen sich ganz andere Möglichkeiten, weil wir die Sensoren am Körper haben. Oder ein anderes Beispiel, wir haben vor etwa 15, 16 Jahren an der FAU den ersten intelligenten Turnschuh gebaut mit der Industrie, wo wir einen Sensor in die Schuhsohle eingebaut haben. Und dieser Sensor hat die Härte des Untergrunds gemessen und entsprechend die Steifigkeit beziehungsweise die Deformierbarkeit von dem Absatz des Schuhs gesteuert. Okay. Wir haben die Idee weiterentwickelt und können jetzt über diesen Sensor auch Ganganalysen machen, also wie periodisch läuft jemand, wie regelmäßig läuft jemand, hat jemand bereits erste Anzeichen von einer neurodegenerativen Erkrankung wie beispielsweise Parkinson. Das sind Dinge, die wir über solche Sensoren frühzeitig erfassen können und somit auch eher den Kontakt zu den Ärzten herstellen können und damit, wie so oft bei Erkrankungen, je früher man es erkennt, desto früher kann man auch eine Therapie ansetzen und desto mehr kann man die eine oder andere Krankheitsentwicklung verzögern. Und das kommt dem Patienten zugute und die Daten der Wissenschaft.
Auf jeden Fall. Also um immer besser auch zu verstehen einfach, ne, wie sich bestimmte Krankheiten auch rechtzeitig äußern. Weil oft ist es ja so, ne, so die gerade die Volkskrankheiten oder die schlimmeren Volkskrankheiten, von denen man häufiger hört, werden ja in der Regel auch zu spät erkannt. Ne? Also das heißt, wenn der Sensor zu mir nach Hause wandert oder sogar in meinen Schuh in dem Fall, dann merkt man es auch einfach früher. Ne? Also es ist ja hervorragend, um wirklich mal Prävention zu betreiben und nicht nach dem Motto, wir kaufen den oder wir finanzieren als Krankenversicherung beispielsweise einen besseren Stuhl, damit dein Rücken nicht so leidet beim Büroarbeiten, sondern man merkt wirklich auch schlimme Krankheiten sehr viel früher. Was heißt das noch und warum ist das eigentlich so ein Durchbruch? Also mir kommt es immer so vor, als wird darüber viel zu wenig berichtet. Also ich finde das revolutionär nahezu.
Naja, wir kommen immer mehr zu einer personalisierten Medizin. Das heißt, mit Hilfe dieser Sensoren, mit Hilfe all der Daten, die man sammelt, auch mit der digitalen Gesundheitsakte, die wir jetzt sukzessive aufbauen, da bekommen wir natürlich einen Fundus an Informationen. Und dieser Fundus an Informationen wird es zukünftig gestatten, wesentlich individueller dann auch die Behandlung vorzunehmen, beziehungsweise auch im Bereich der Präventivmedizin deutlich erfolgreicher zu sein, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Also du hast es ja eben schon angesprochen. Es geht nicht nur darum, wenn Symptome auftreten, die Krankheit zu heilen, sondern im Vorfeld gewisse Dinge einfach zu vermeiden, die Entwicklung von Krankheiten zu vermeiden durch eine ordentliche Prävention. Und hier können Verfahren der künstlichen Intelligenz, umfangreiche Sensortechnologie und auch die Rechnertechnologie, die wir heute zur Verfügung haben, zu großen, großen Vorteilen führen. Ein Problem, mit dem wir am meisten zu kämpfen haben, ist das Thema Datensouveränität und Datenschutz. Das heißt, wie kommen wir an die Daten ran und wie schaffen wir vor allem auch eine höhere Bereitschaft, diese Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen. Das ist ja nicht triviales Problem. Sobald es in diesen persönlichen Bereich geht, beobachtet man eben immer wieder, dass die Menschen nicht so ausgeprägt bereit sind, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Anders sieht es aus bei denen, die krank sind und auf die Hilfe angewiesen sind. Da steigt die Bereitschaft deutlich, aber dann ist es meist zu spät.
Ja, das ist interessant, dass du sagst, weil ich habe mal vor ein paar Jahren eine Studie begleitet, eine Trendstudie genau in dem Sektor. Und da hatten wir ein ganz wundervolles Zitat drin, und zwar von einem Medizinprofessor auch, der hat dann gesagt, die häufigste Todesursache in Deutschland ist vermutlich der Datenschutz. Also, ne, dass man eben wirklich auch Daten aus gutem Grund sicherlich unter Verschluss hält, sehr gut absichert gegen alle möglichen denkbaren Interventionen von außen, aber dass eben dann ein Stück weit auch Gesundheit gegen Datenschutz eingetauscht wird. Glaubst du, das ändert sich mal irgendwann in Zukunft?
Ich denke, das Bewusstsein wird sich Schritt für Schritt ändern. Ich bin nach wie vor der Meinung, Datenschutz ist was ganz Wichtiges, ohne Frage. Das muss man auch immer im Blick haben. Aber wir haben derzeit in unserer Gesellschaft schon ein sehr unausgewogenes Grundverständnis. Einerseits geben wir über Facebook und die sozialen Medien sehr viel Privates preis, ohne das ernsthaft zu reflektieren. Und an anderen Stellen ist man übervorsichtig. Ich denke, die Wissenschaft ist da auch gefordert. Beispielsweise das Thema Anonymisierung von Daten. Ja, also welche Informationen kann man nutzen, ohne dass man die Person dann identifizierbar macht. Also die professionelle Anonymisierung kann uns hier große Vorteile verschaffen. Oder eben dann auch die Bereitschaft, Datenspenden zu tätigen. Oder auch das Argument, was unser Gesundheitsminister auch häufiger nennt, dass man eben sagt, wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Also an der einen Stelle haben wir unser Solidarsystem mit den Krankenkassen. Auf der anderen Seite hat jeder, der von diesem System profitiert, vielleicht auch etwas die Verantwortung, dem System etwas zurückzugeben, indem er Teile seiner Daten zur Verfügung stellt, um die medizinische Versorgung zu verbessern. Aber das ist eine schwierige, auch ethische Diskussion, die an vielen Stellen geführt wird. Und ich meine, dass wir als Informatiker technologisch auch an vielen Stellen zukünftig Brücken bauen können. Das Thema, wir setzen auf Freiwilligkeit, ist auch etwas. Ja. Wir haben bei uns im Universitätsklinikum einen Verein gegründet, Data Donors heißt der, wo dann jeder, der bei uns beispielsweise eine Aufnahme im Röntgen, in der Röntgenabteilung bekommt oder in der Computertomographie, der kann danach auch seine Daten, seine Bilddaten spenden, wenn er möchte. Und wir können das dann für wissenschaftliche Zwecke verwenden.
Großartig. Wurde ich übrigens noch nie gefragt. Ich hatte dieses Jahr öfter mal zu tun mit bildgebenden Verfahren als Patient auf der anderen Seite. Ich wurde noch nie gefragt, ob ich meine Daten irgendwo teilen möchte. Das wäre doch eigentlich mal vielleicht ein erster Schritt. Ne? Also aus Freiwilligkeit heraus, natürlich mit datenschutzrechtlich alles abgeklärt und Anonymisierung und Pseudonymisierung, was es nicht alles gibt. Das ist ja quasi so ein bisschen wie der Organspendeausweis, ne? Nur in digital.
Genau. Und ich meine, auch die, wo zieht man die Grenzlinie? Das ist ja auch eine schwierige Frage. Wenn Sie heute ins Klinikum gehen und ein Blutbild soll erstellt werden, haben Sie ja jetzt auch nicht die Rückfragen. Ja, wie ist das jetzt mit dem Datenschutz, wenn mir Blut abgenommen wird? Ich meine, im Endeffekt legt man da ja seine komplette DNA offen. Ja. Und an der Stelle ist man weit weniger sensibilisiert als jetzt bei beispielsweise Bilddaten, die von einem aufgenommen werden, wo man halt sagt, naja, da möchte man nicht, dass das irgendjemand zu Gesicht bekommt, den es nichts angeht. Ja.
Auf jeden Fall. Nee, ist ja auch alles richtig und ich kann auch alle Vorbehalte verstehen. Auf der anderen Seite habe ich meine Krankenkasse schon ein paar Mal genervt, wann ich denn jetzt endlich mit meiner Genomsequenzierung, also der Datenbank meines Genoms praktisch, einen Vorschlag bekommen kann, beispielsweise, um präventiv gegen Risiken vorzugehen, die bei mir im Erbgut schon vorhanden sind.
Genau.
Aber naja, lass uns mal so ein bisschen über die Arbeitswelt sprechen, weil du hast jetzt schon ein paar Mal verschiedene Jobbilder sozusagen erwähnt, also unter anderem vom Radiologen war schon die Rede, generell Medizinerin, Mediziner auch, ne, die werden sind natürlich betroffen oder im besten Falle profitieren sie davon. Aber so jetzt mal aus der Vogelperspektive betrachtet, was ändert sich durch den Einsatz von KI und ist das eher gut oder ist das eher schlecht?
Also ich habe, denke ich, auch in meinem Beitrag geschrieben, dass die künstliche Intelligenz schon auch eine sehr disruptive Technologie ist, die die Arbeitswelt auch in der Medizin nachhaltig verändern wird. Angst muss niemand haben. Das ist ein Werkzeug, das man einsetzt, selbstverständlich einsetzt, wie man ein Röntgengerät heute einsetzt oder wie Mathematiker den Taschenrechner genutzt haben und nicht mehr auf Logarithmentabellen zugreifen mussten, um gewisse Dinge zu berechnen. Also ich meine, dass die zukünftigen Ärzte und auch diejenigen, die in der medizinischen Versorgung tätig sind, auch mehr mit der Digitaltechnologie zu tun haben werden. Also die Bereitschaft, auch mit solchen Systemen zu arbeiten, wird immer notwendiger werden. Und wie es ein Radiologe mal sehr trefflich formuliert hat, die künstliche Intelligenz wird jetzt nicht den Radiologen ersetzen. Fakt ist aber, die Radiologen, die nicht mit der künstlichen Intelligenz arbeiten, die wird es zukünftig auch nicht mehr geben, sondern das wird ein Zusammenspiel geben. Die Technologie wird ein Standardwerkzeug werden für Medizinerinnen und Mediziner.
Das ist wahnsinnig spannend. Und was gibt's noch? Also gibt's noch mehr Jobbilder? Also ich habe es irgendwie so im Auge, natürlich von meinem geistigen Auge, weil, wie gesagt, Erfahrung gemacht mit solchen Verfahren, zumindest aus der Patientenperspektive. Und jetzt gibt's dann zum Beispiel die medizinischen Assistenzen oder MTAs und was nicht alles in Krankenhäusern und bei den Radiologen. Verändert sich für die im Grunde irgendwas?
Ja gut, die Technologien, die eingesetzt werden für die MTAs, die Systeme werden digitaler, da muss man sich halt anpassen an die neuen Gerätegenerationen. Die Radiologen bekommen eine sehr starke Unterstützung bei der Analyse der Bilder durch Segmentierungsverfahren, wo bestimmte Bereiche automatisch detektiert werden. Dadurch werden sicher die Arbeitsprozesse sich verändern, wahrscheinlich auch beschleunigen. Kann auch sein, dass der eine oder andere Arbeitsvorgang auch außerhalb der Klinik stattfinden kann. Das heißt, dass man das auslagern kann und einen Telearbeitsplatz nutzt, um die Diagnosen zu erstellen. Also da gibt es natürlich dann ganz andere Bereiche, wo heute die Radiologie in der Form noch keine Rolle spielt. Und wenn wir an moderne Ingenieure denken, dann kommen wir da auch zunehmend in Richtung Interdisziplinarität. Ja, also wer entwickelt solche Systeme? Da ist es schon wichtig, dass Ingenieure, Informatiker mit Ärzten eng zusammenarbeiten, verstehen, welche Fragen denn wichtig sind für den Mediziner, dass dann die Algorithmiker sich überlegen, kann man das Problem automatisieren? Gibt es dafür ein kluges Verfahren? Lässt sich da was aufgleisen, um die Mediziner zu unterstützen? Und diese interdisziplinäre Kooperation auch im Tagesgeschäft und nicht nur in der Forschung bei uns an der Universität, sondern auch in den Industrieunternehmen, die solche Technologien dann vermarkten, werden sich so die Standardberufsbilder auch ändern. Es ist und muss die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit, der Blick über den Tellerrand des eigenen Fachgebiets, das wird zukünftig deutlich, deutlich wichtiger noch werden.
Ja, du hast es ja erwähnt, dass auf jeden Fall der Nachwuchs gut unterwegs ist, also im Vorgespräch erwähnt, dass immer mehr junge Menschen, Studierende bei euch an der Universität sich einschreiben für Informatik oder ähnliche, also bestimmt besonders alles, wo irgendwie KI dran steht und so weiter, sich einschreiben. Magst du da noch ein, zwei Sachen drüber sagen?
Naja, wir sind jetzt die Ersten, die einen Masterstudiengang Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, aufgesetzt haben. Da haben wir von 0 auf 800 Studierende quasi das hochgefahren. Wir haben über 800 Bewerbungen bekommen. International haben sich die Studierenden oder die Studieninteressierten beworben bei uns. Wir starten das jetzt in dem Wintersemester. Und vor 11, 12 Jahren haben wir an der FAU den Studiengang Medizintechnik eingeführt, der eine sehr starke Brücke schlägt zwischen der künstlichen Intelligenz, der Informatik und der Medizin. Und da haben wir jetzt über das letzte Jahrzehnt also sehr viele tolle Leute ausgebildet, die jetzt, wenn man mal schaut, wo KI und Medizin gemacht wird, eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also da haben wir quasi die nächste Generation an Ingenieuren bedarfsorientiert schon ausgebildet, bevor der KI-Boom gestartet ist. Und was mich besonders freut, die Kombination Medizin und künstliche Intelligenz, die kommt sehr gut bei Studentinnen an. Das heißt, wir haben in diesem Bereich eine Frauenquote von über 50%, was in den Ingenieurwissenschaften also außergewöhnlich ist. Aber ein schöner Erfolg, der auch zeigt, dass wir auf die richtigen Konzepte setzen.
Offensichtlich. Finde ich super. Also Interdisziplinarität, da trägst du ja bei mir Eulen nach Athen. Also genau. Aber nochmal zurück zum Beitrag. Und zwar letzte Frage dazu, nämlich wer soll den denn lesen? Also ich meine, ich habe ihn gelesen, ich finde ihn großartig. Für wen ist der bestimmt? Also wer muss unbedingt das wissen, was da drin steht und dann losgehen und umsetzen?
Also der Beitrag richtet sich jetzt nicht an KI-Forscher oder Informatiker, die das hauptberuflich tun, sondern der Artikel soll dem interessierten Leser einen Einblick geben, was da im Bereich der Medizin gerade passiert, inwieweit die KI die Medizin verändert. Und mein Ziel war es schon, ein gewisses Bewusstsein beim Leser zu schaffen, dass man nicht Angst vor der künstlichen Intelligenz haben sollte, sondern jeder für sich muss entscheiden, welchen Beitrag kann er mit seinen Daten dazu leisten, dass die zukünftige medizinische Versorgung in unserem Land noch besser wird, als sie heute schon ist.
Also praktisch Menschen, die interessiert sind an KI und wahrscheinlich im Gesundheitssektor irgendwo arbeiten.
Ja, und nicht nur das, sondern auch die, die vielleicht als Patient die eine oder andere Aufnahme gemacht bekommen und sich dann überlegen, Mensch, ach, die stelle ich doch gern zur Verfügung. Die Wissenschaft, die wird damit sehr verantwortungsvoll umgehen und es kann ein Beitrag dazu sein, die medizinische Versorgung in unserem Land, wie gesagt, weiter zu verbessern. Auch dafür wollte ich sensibilisieren, die Bereitschaft, die KI aktiv zu unterstützen und nicht Angst vor ihr zu haben.
Großartig. Finde ich sehr, sehr schön. Also ein sehr breites Publikum, das gefällt mir natürlich als Herausgeber ganz besonders gut. Genau, dann vielleicht noch jetzt abseits von dem Beitrag, wenn wir mal natürlich jetzt in die Zukunft gucken, weil man heißt ja hier im Hier und Morgen. Was beschäftigt dich denn, also auch jetzt aus einer ganz individuellen Motivation heraus, an Fragen sonst in diesem Feld, also in dem großen Feld, künstliche Intelligenz, Arbeitswelt? Was sind so deine Fragen für die nächsten 10 Jahre, mit denen du dich wahrscheinlich beschäftigen wirst?
Also die künstliche Intelligenz hat ja sehr, sehr viele Anwendungsfelder. Das reicht vom autonomen Fahren über die Medizin bis hin zu der Kaufberatung auf der Basis deiner bisher getätigten Käufe im Internet. Was mich sehr interessiert, und das ist jetzt aber die Informatikerbrille, die ich aufhab, wir beherrschen heute immer noch nicht die Qualität einzustufen von unseren Algorithmen, die wir zur Verfügung stellen. Also wie gut ist der Algorithmus eigentlich? Wie gut kann er werden? Wo sind die theoretischen Grenzen? Ja, was ist mit Maschinen leistbar? Was ist nicht leistbar? Das mag jetzt für dich etwas abstrakt klingen, aber das sind natürlich auch die Punkte, die uns Wissenschaftler interessieren. Wo ist der Grenzbereich dessen, was noch machbar ist? Und wenn wir die Grenzen kennen, versuchen wir natürlich auch möglichst nah an die Grenzen ranzukommen. Als jemand, der über viele Jahre KI-Algorithmen entwickelt hat, konnte ich beispielsweise die ganze Euphorie ums autonome Fahren vor 5 Jahren auch schwer nachvollziehen, wo es dann hieß, nein, wir werden in kürzester Zeit Autos haben, die völlig autonom ohne Lenkrad fahren. Ohne Frage, wir werden die bekommen, aber das ist noch ein weiter Weg dahin und die Algorithmenforschung hat noch viele offene Probleme, die bis dahin gelöst werden müssen. Also nicht zu viel von der künstlichen Intelligenz erwarten. Das ist eine bodenständige Technologie, die viel leistet, aber unsere Fantasie ist an einigen Stellen mit uns durchgegangen. Und das andere ist, keine Angst haben vor KI. Die Systeme wollen letztlich in erster Linie unterstützen. Und an den Stellen, wo sie unterschwellig eingesetzt werden, muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man ein bisschen weiß, was möglich ist und was nicht möglich ist, kann man diese Algorithmen auch sehr schön austricksen.
Das klingt gut, das klingt auf jeden Fall interessant. Also bei allen Horrormeldungen, die man immer hört, und natürlich sind wir alle geprägt durch Hollywood und andere Science-Fiction-Literatur. Ich lese sowas ja auch wahnsinnig gerne, aber das sind eben halt nicht die Bilder, die tatsächlich mit Algorithmen zusammenhängen. Das ist auch hier unisono in dem Band, glaube ich, genauso kommuniziert worden, dass wir eher über schwache KI sprechen, also die wirklich praktischen Anwendungsfälle und nicht die allgemeine, sehr starke KI, die in Hollywood eben halt eher spielt. Das ist ja auch ganz gut. Insofern lass uns doch gerne noch mal über Utopien sprechen, weil das finde ich immer sehr, sehr spannend. Es gibt genug Dystopien da draußen. Wie gesagt, Science Fiction als ein Schlagwort oder wenn man nur die Zeitung aufschlägt oder was auch immer aufschlägt, wird man feststellen, also irgendwie geht die Welt jeden Tag unter und dann ist sie am nächsten Tag doch noch da. Aber ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man eigentlich über Utopien spricht, auch wohl wissend, dass die nicht eintreten werden, das sind ja Utopien. Aber was wäre denn deine Utopie für eine Welt, über die wir jetzt auch ein bisschen gesprochen haben, im Jahr 2030? Ich weiß jetzt nicht mehr so lange hin, aber 2030, was, wenn alles richtig toll läuft, wie sieht dann die Arbeitswelt aus und vielleicht auch die Medizin, also pick dir raus, was du magst.
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage für jemanden, der sich wissenschaftlich in dem Umfeld bewegt. Also was ich mir vorstellen kann, bei uns am Schreibtisch landen ja viele Probleme, die andernorts nicht gelöst werden. Und wenn man für die Dinge, die so üblicherweise beim Aufschlagen beispielsweise einen Konflikt auflösen an der einen oder anderen Stelle, vom Rechner gute Argumente bekäme und gute Hinweise, wie man sowas auflösen kann, dann wäre das schon eine Vision für 2030, wobei ich sehr wohl weiß, wie schwierig es um dieses Problem bestellt ist.
Okay. Also du meinst quasi wie so einen kleinen Berater, der, also ein KI-Berater, der in sämtlichen Situationen weiß, was zu tun ist.
Das wäre doch mal was, ja.
Gefällt mir. Sollten wir vielleicht mal an Google und Apple zu weiter rausspielen? Oder hältst du es für realistisch, sehr utopisch, dass es auch hier mal aus einem deutschen Unternehmen oder einer deutschen Universität entstehen könnte, wenn wir denn darüber reden?
Also daran arbeiten wir ja, dass wir unseren Leuten auch mehr Selbstbewusstsein geben, um solche Dinge zu starten, auszuprobieren und auch mal ins Risiko zu gehen. Ich selber war ja auch längere Zeit in den USA, war auch im Silicon Valley und habe da verschiedenste Ausgründungen, unter anderem auch Google, hautnah miterlebt. Wenn man merkt, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen, dann stärkt es natürlich das eigene Selbstbewusstsein, auch in die Richtung etwas zu tun. Es fehlt natürlich an vielen Stellen, also gerade wenn man an Risikokapitalgeber denkt und Ähnliches, da gibt es andernorts durchaus risikobereitere Partnerinnen und Partner. Aber wir in Deutschland, in Europa bewegen uns da, glaube ich, jetzt in die richtige Richtung. Schauen Sie nur die Gründungsaktivitäten, die an verschiedensten Standorten laufen. Hier bei uns in Nürnberg, wir haben den schnellst wachsenden Hightech-Inkubator in Deutschland aufgegleist vor 3 Jahren. Das sind so Erfolgsgeschichten, die es uns zukünftig wahrscheinlich auch leichter machen, auch mal den ein oder anderen Softwarekonzern aus Europa herauszuentwickeln. Also hier bin ich sehr, sehr optimistisch. Ich glaube, das kommt früher als das vollständig autonome Fahren.
Okay, das ist eine Ansage. Dann reden wir auf jeden Fall spätestens 2030 nochmal darüber und oder gucken, ob unsere persönlichen digitalen Berater uns vielleicht schon vorher zueinander gebracht haben. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Super. Jetzt zum Ende hin kann ich natürlich noch eine offene Frage stellen, nämlich, was haben wir noch nicht besprochen, was du unbedingt nochmal sagen wolltest in einem Zukunftspodcast?
Wichtig ist, dass, wenn wir den Blick in die Zukunft werfen, nicht immer nur die Horrorszenarien vor uns haben und Zukunft mit gewissen Angstvorstellungen verbinden, sondern dass wir es als Chance verstehen, unsere eigene Zukunft zu gestalten. Und wir haben es selbst in der Hand, wie es zukünftig weitergeht. Und wenn jeder Einzelne sich das ins Bewusstsein ruft und seinen eigenen Beitrag dazu leistet, dass es zukünftig bei uns besser wird, dann haben wir schon viel erreicht. Also nicht pessimistisch in die Zukunft schauen, sondern optimistisch, getrieben durch eine positive Grundhaltung und auch der Bereitschaft, hier selbst einen Beitrag zu leisten.
Das finde ich schön. Sehr schöne Schlussworte. Lieber Joachim, unsere Zeit ist so ein bisschen um. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben ein paar Dinge ansprechen können. Natürlich kann man nicht überall ins Detail gehen, logisch. Aber ich glaube, wir haben einen guten Spannungsbogen hinbekommen über deinen Beitrag, über das, was du sonst so tust, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Und genau, an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich, dass du im Hier und Morgen warst und wünsche dir für die kurze, die mittelfristige und die lange Zukunft alles Gute, viel Gesundheit und danke.
Vielen Dank, lieber Kai. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss.
Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.